Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es darum geht, Meerestechnik zu testen, und zwar sowohl unter realen Bedingungen als auch virtuell. Beides geht im neuen Digital Ocean Lab. Das ist ein Unterwassertestfeld für Meerestechnik in der Ostsee, in Rostock-Nienhagen. Dr. Peter Menzel vom Fraunhofer IGD ist Leiter des Digital Ocean Lab. Mit ihm habe ich mich unterhalten. Wenn man in den Hagen mit Blick auf die Ostsee spazieren geht, dann ahnt man nicht, was sich da unter der Wasseroberfläche tut. Alles, was man sieht, ist irgendwo eine gelbe Plattform. Aber was da wirklich los ist, wofür diese Plattform ist, das wissen die wenigsten. Peter Menzel, der weiß es. Der ist nämlich verantwortlich dafür. Und der erzählt uns jetzt, was sich da unter der Wasseroberfläche tut. Moin, Peter Menzel.
Moin. Wir sind gerade dabei, vor Nienhagen das Digital Ocean Lab aufzubauen. Das ist eine Unterwassertestfläche, in der wir Unterwassertechnologien erforschen und erproben können.
Ist es ein Labor?
Ja, also im engsten Sinne des Wortes würde ich sagen, es ist kein klassisches Labor. Ein klassisches Labor stellt man sich ja so vor in einem Gebäude, ne, wo dann ein Kanal steht oder ein Messinstrument. Unser Gebäude ist halt etwas größer. Unser Gebäude ist hier die Ostsee und dieses Seegebiet vor Nienhagen.
Ja. In welcher Tiefe wird da getestet?
Ja, wir haben ganz unterschiedliche Wassertiefen. Das geht im Grunde los bei 3-4 Metern Wassertiefe, relativ nah am Strand, bis raus auf fast 20 Meter Wassertiefe.
Und das ist ein Testfeld, in dem Meerestechnik unterschiedlichster Art getestet wird. Warum ist das erforderlich?
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät entwickle, ein autonomes Unterwasserfahrzeug, so ein AUV, oder ein Roboter, ein Unterwasserroboter, der ferngesteuert arbeitet und den bauen möchte, dann möchte ich natürlich vorher wissen, funktioniert das Gerät, wie funktioniert es, und das nicht nur in einem kleinen Labor im Gebäude, sondern eben auch in einem echten Feldeinsatz. Und hier kann man das bei uns in der echten Natur, mit echten Wellen, mit echten Hindernissen, mit allem, was dazugehört, mit echten behördlichen Auflagen, im echten Einsatz prüfen.
Im echten Salzwasser und mit echter Strömung.
Genau, also wir haben tatsächlich alle möglichen Umwelteinflüsse, die jeder vorfindet, im Einsatz später auch. Und wir messen die auch.
Weshalb ist das so etwas Besonderes? Gab es das vorher nicht?
Bisher war es so, dass wenn jemand das machen wollte, also Geräte entwickelt hat, dann ist man natürlich meistens selbst losgefahren, hat sich ein Schiff geschartert und ist dann losgefahren, hat das erprobt. So wurde das klassischerweise gemacht. Wenn man jetzt Entwicklungszyklen verkürzen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, das an einer Stelle zu machen, wo man nicht jedes Mal sich selbst um alle möglichen Genehmigungen kümmern muss und um ein Schiff kümmern muss und um die Umweltbedingungen und um die Daten, die man auch noch dazu hat. Also wie messe ich denn meinen Umwelteinfluss, Wellen, Strömung und so weiter. Das haben wir alles da. Das gab es bisher tatsächlich noch nicht.
Das gab es in Deutschland nicht oder das gab es in Europa nicht oder gar international?
Also es gibt weltweit in fast allen Ländern, die irgendwie an der Küste sind, Bestrebungen, ähnliche Seegebiete zu schaffen, oft mit unterschiedlichen Motivationen. Aber selbst im internationalen Vergleich ist der Ansatz, den wir hier in Rostock verfolgen, doch einmalig. Dass man also insbesondere auf autonome Unterwasserfahrzeuge zielt, auf Unterwassertechnik und dann natürlich in Kombination mit einem künstlichen Riff, was wir schon seit etwa 15 Jahren hier haben.
Lassen Sie uns mal konkret in dieses Digital Ocean Lab reingehen. Was wird denn da konkret getestet und für welche Anwendungsbereiche?
Ja, also konkret sind ja unterschiedliche Sachen. Es sind nicht nur autonome Unterwasserfahrzeuge, was ich gerade sagte, sondern es geht auch darum, zum Beispiel die Detektion von Munitionsaltlasten, die Räumung von Munitionsaltlasten zu verbessern mit Messtechnik, aber auch mit Maschinen, um das zu räumen. Das ist ein Ansatz zum Beispiel.
Da können wir gleich mal einsteigen. Das ist ja ein ganz großes Thema, der ja auch gerade von der Politik aktuell ganz, ganz deutlich hervorgehoben wird, dass da was passieren muss. Was kann denn jetzt unter Wasser getestet werden, was man vorher nicht testen konnte?
Na, also was im Augenblick ja gemacht wird, wenn ich Munition detektieren möchte, dann gibt es sehr viele Hersteller von Messtechnik, die natürlich alle sehr gute Messtechnik herstellen und bauen und entwickeln und die diese Messtechnik natürlich auf dem Markt auch anbieten. Und diese Unternehmen, die konkurrieren natürlich untereinander. Ne? Da gibt es Unternehmen, die also alleine magnetische Messtechnik entwickeln, akustische Messtechnik entwickeln, elektromagnetische Messtechnik entwickeln. Und jetzt behauptet natürlich jeder von sich, dass er das Beste hat. Ist ja ganz klar. Würde ich ja auch tun. Und da einen Vergleich herzukriegen, einen neutralen Vergleich, welche Technik ist jetzt die bessere? Das kann man natürlich nur dann machen, wenn man eine unabhängige Stelle hat, wie zum Beispiel das Fraunhofer-Institut hier bei uns in Rostock, die eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, um das vergleichbar zu machen. Das ist also ein Ansatz, den wir gerade verfolgen.
Das heißt, da gibt es einen Bereich, in dem Munition gelagert ist, in unterschiedlichen Positionen, und dann kann überprüft worden, welches Gerät stellt die genaue Lage fest oder stellt genau fest, worum es sich handelt.
Ja, also letztendlich sind wir gerade dabei, unterschiedliche Objekte hier zu installieren, die zum Beispiel eine bekannte magnetische Signatur haben oder eine bestimmte Größe haben, von denen wir genau wissen, wo sie liegen, wie sie liegen, die wir mit unserer Messtechnik, die wir hier haben, sehr, sehr genau einmessen, teilweise sogar auch im Labor vorher einmessen. Und wo dann die Herausforderung an die Unternehmen sein wird, diese Objekte richtig zu detektieren, sie von Schrott zu unterscheiden. Also man findet ja in den Ozeanen auch eine ganze Menge Schrott, mal ein altes Fahrrad oder ein Einkaufswagen. Und hier zu unterscheiden, ist das jetzt Schrott oder eine Ankerkette oder ist das jetzt Munition und was für Munition ist das hier eigentlich? Wir wissen das natürlich, aber die Leute, die zu uns kommen, die wissen das nicht. Die sollen das herausfinden. Ist ein bisschen wie so ein Benchmark-Test, würde der Computerwissenschaftler jetzt sagen. Letztendlich kann man aber auch, wenn man weiß, was dort ist, seine Messtechnik von vornherein so gestalten, so entwickeln, dass möglichst gut detektiert wird. Das heißt, wir haben auch Objekte, von denen wir die Signatur rausgeben, auch Aluminiumobjekte zum Beispiel, die nur über Elektromagnetik zu detektieren sind, so dass der Entwickler einer solchen Technologie vorbeikommen kann bei uns und seine Technologie so gestalten, so verbessern kann, dass die Objekte möglichst gut detektiert werden, die dann auch in der Natur zu finden sind oder in der Nord- und Ostsee.
Munition ist eine Sache. Welche Testfelder gibt es noch mehr?
Ja, wir haben ja neben diesem Thema Munition, was also nicht nur Detektion betrifft, sondern auch Munitionsräumung später mal, wollen wir uns auch um Kabel kümmern, Unterwasserkabel. Wir haben zusätzlich auch noch ein künstliches Riff, was schon seit über 10 Jahren dort installiert ist, wo es tatsächlich um die Co-Nutzung von Windenergie und anderen Energieträgern, aber auch zum Beispiel Aquakulturen geht.
Sollen wir nochmal erst auf die Seekabel näher einsteigen? Was muss da getestet werden?
Bei den Seekabeln geht es vor allem um zwei Sachen. Das eine ist das Installieren von Seekabeln, verschiedene Verlegemechanismen zu erproben. Also wenn ein neues Verlegeverfahren erprobt werden soll, muss man das irgendwo auch mal machen. Und das kann man bei uns machen. Zum anderen geht es vor allem aber um das Kabeltracking, das heißt Inspektion und Survey von diesen Kabeln. Wenn ich ein Seekabel verlegt habe, möchte ich natürlich wissen, in welchem Zustand befindet sich das Seekabel. Funktioniert es noch länger oder gibt es eine Stelle, wo ich irgendwann mal nachschauen muss, dass ich es reparieren müsste oder sowas. Das heißt, man macht das im Augenblick, dass regelmäßig diese Kabel gesurveyed, getrackt werden. Und dafür sollen auch autonome Fahrzeuge genutzt werden in Zukunft. Im Moment passiert das alles noch mit ferngesteuerten Robotern oder mit Schiffen direkt vom Schiff aus.
Munition haben wir, Seekabel haben wir. Was ist mit Offshore-Windanlagen? Gibt es dafür auch einen Bereich im Digital Ocean Lab?
Ja, wir selbst betreiben keine Offshore-Windenergieanlagen. Wir haben zwar eine kleine Windmühle auf unserer Forschungsplattform drauf, um die mit Energie zu versorgen. Aber wir haben ein großes Glück, und zwar, dass direkt nördlich angrenzend an unser Digital Ocean Lab die Stiftung Offshore Wind das nationale Testfeld Offshore Wind plant. Und das ist natürlich alles noch in der Entwicklung. Ne? Die große Chance, die hier aber besteht, ist, dass wenn das Testfeld Offshore Wind mal kommt irgendwann, dass wir hier direkten Zugriff oder zumindest eine direkte Kooperation mit der Stiftung und dem zukünftigen Betreiber haben, dass wir vielleicht dort im Einsatz unsere Technologien, unsere Methoden und die Entwicklungen direkt mit erproben können.
Das ist eine super Kombination, ne?
Das ist ein Riesenvorteil, den wir gerade hier haben, ein Riesenstandortvorteil, den tatsächlich niemand anders hat.
Welche anderen Felder werden denn noch getestet im Digital Ocean Lab? Was ist mit Tiefseebergbau? Was ist mit Müll im Meer? Welche anderen Möglichkeiten gibt es überhaupt noch?
Ja, also was wir anbieten, ist natürlich erstmal alles, ne? Ganz grob gesagt. Ja, Subsea Mining, Tiefseebergbau ist natürlich immer ein Thema. Da geht es vor allem darum, wie kann man die Methoden des Tiefseebergbaus, überhaupt des Bergbaus unter Wasser, möglichst umweltverträglich machen. Ne? Das ist ja eine der Hauptfragestellungen. Zum einen natürlich Sachen zu bergen, aber vor allem das so zu machen, dass man dort die Umgebung möglichst wenig beeinflusst. Und hierfür sind wir natürlich auch gerne bereit zu unterstützen, wenn jemand Technologien entwickeln möchte, die möglichst umweltschonend diesen Bergbau betreiben. Was wir aber auch machen im Bereich Aquakulturen, wir haben ja jetzt schon in der Kooperation mit der Landesforschungsanstalt für Fischerei hier in Mecklenburg-Vorpommern Aquakulturanlagen installiert. Das sind also Ringkäfige, Muschelkollektoren, aber auch das Riff Nienhagen, also das heißt dieses künstliche Riff unter Wasser, wo untersucht wird, wie Jungfisch sich ansiedelt und wie das quasi als Kinderstube für Jungfisch dienen kann.
Okay, auch da hat es also eine große Bedeutung, das Digital Ocean Lab. Jetzt haben wir über ganz viele Bereiche gesprochen, aber noch gar nicht über das Digital. Was ist denn digital an allem, was Sie bislang erzählt haben? Oder was macht den besonderen Reiz dieses Ocean Labs aus?
Ja, das Digital, das ist ja genau unser Alleinstellungsmerkmal, was uns besonders macht und uns von anderen Testfeldern auf der Welt unterscheidet. Denn was wir ganz besonders im Fokus haben, wir haben ja hier das Institut für Grafische Datenverarbeitung, IGD von Fraunhofer in Rostock, die das auch betreiben. Und unser Fokus liegt hier vor allem darauf, Methoden der Digitalisierung in den Bereich der Meerestechnik und auch der Meeresnutzung zu integrieren. Was wir im Moment gerade machen, ist zum Beispiel eine digitale Kennzeichnung von Flächen. Im Moment haben wir unser Digital Ocean Lab mit Tonnen gekennzeichnet, was man klassischerweise ja macht. Wenn ich ein Seegebiet kennzeichnen möchte, mache ich das mit Bojen. Kann man machen, kostet aber viel Geld. Wenn ich das etwas preiswerter machen möchte, kann ich das virtuell machen, indem ich dieser Boje ein AIS-Signal verpasse und dieses AIS-Signal sende, also Automatic Identification System. Das heißt, es ist ein UKW-Funksignal, was jedes Schiff empfängt und dann sieht, dass da eine Tonne ist. Und jetzt, wenn man noch einen Schritt weiter geht, kann man sich überlegen, ja Mensch, brauche ich denn die Tonne überhaupt noch? Wenn ich dann dieses Signal habe und jedes Berufsschiff das sowieso empfängt.
Und wer ist eine digitale Tonne, dann, oder?
Dann ist es eine virtuelle digitale Tonne, die auf jedem Schiff zu sehen ist, auf dem Plotter, aber eben physikalisch gar nicht da ist. Das kostet weniger Geld, das spart auch CO2-Emissionen, wenn ich da diese Tonne ausbringen möchte. Und es ermöglicht mir auch, diese Tonne mal eben zu versetzen. Wenn ich sie an eine andere Position verbringen möchte, kann ich das relativ einfach machen, indem ich mich an meinen Rechner setze, die Position ändere und dann sendet mein Sender eine andere Position.
Das ja, es ist viel schneller zu handhaben, so wie Sie das beschreiben. Das verstehe ich. Aber ist das sicher? Also sind alle Schiffe darauf eingestellt, dass es keine Tonnen mehr gibt, die man da schwimmen sieht, rot und grün, sondern dass die Tonne nur noch ein Punkt auf dem Plotter ist? Oder ist es Zukunftsmusik und es wird in 10 Jahren ganz normal sein?
Also ich hoffe ja ganz stark, dass das in 10 Jahren ganz normal sein wird, aber es wird es natürlich nicht sein. Denn gerade Fahrwasser, die ja doch recht kritisch sind, ne, wo es dann links und rechts vielleicht ein bisschen tiefer wird, virtuell zu kennzeichnen, ist für die Berufsschifffahrt sicherlich denkbar. Aber die ganze Sportschifffahrt hat ja kein AIS an Bord zwangsläufig. Die brauchen schon noch die physikalischen Tonnen. Wenn ich jetzt auf einem großen Frachter bin, der vielleicht 200 Meter lang ist, dann kann ich die Tonnen wahrscheinlich mit dem Auge schon kaum noch sehen, wenn ich vorne über mein Bug gucke. Das heißt, da sind die virtuellen Systeme tatsächlich interessant. Aber mir geht es oder uns geht es vor allem darum, nicht nur Fahrwasser zu kennzeichnen, sondern vor allem Seegebiete zu kennzeichnen und somit eine dynamische Nutzung des Raumes zu ermöglichen. Das sehen wir jetzt gerade bei uns am Digital Ocean Lab vor Rostock. Da gibt es sehr, sehr viele Akteure, die Anspruch erheben auf diesen Raum, was das Ganze nicht einfacher macht. Und das ist ja nicht nur bei uns in Rostock so, sondern das ist ja überall so, dass Offshore-Wind mehr Flächen beansprucht, dass die Schifffahrt, also der Verkehr, Flächen braucht, dass der Umweltschutz Flächen beansprucht, aber auch der Küstenschutz Flächen beansprucht. Und wenn man jedem eine exklusive Fläche zuteilen würde, dann wird es irgendwann eng. Dann klappt das irgendwann nicht mehr. Und dann kommen wir Wissenschaftler noch dazu und sagen, wir wollen auch noch damit rumspielen. Und insofern ist der Gedanke dahinter, dass man vielleicht versucht, den Raum etwas dynamischer zu nutzen, dass man sagt, also heute nutzt der eine den, morgen der andere. Dann kann man solche Markierungen mal eben schnell von A nach B schieben.
Das ist super, ja. Das ist dann der Vorteil, das digital zu regeln.
Also das geht ja noch weiter. Ne? Wir haben, wenn wir Unterwasserfahrzeuge untersuchen wollen, autonome Unterwasserfahrzeuge, dann ist das ja alles auch eine genehmigungsrechtliche Frage. Darf ich mit einem autonomen Fahrzeug überhaupt auf der See fahren? Zurzeit ist es tatsächlich so, dass es rein rechtlich schwer wird, ein autonomes Fahrzeug fahren zu lassen. Denn jedes Schiff muss laut Schiffsbesetzungsverordnung einen Kapitän haben. Und vielleicht noch Maschinisten. Und auf so einem autonomen Fahrzeug ist ja niemand. Wer ist dafür verantwortlich für das Fahrzeug, wenn das da alleine fährt und vielleicht auch mal aus dem Ruder läuft? Und dafür müssen wir uns aber Gedanken machen und Methoden entwickeln, um das zu ermöglichen. Und das ist eine unserer Kernaufgaben am Digital Ocean Lab, dass wir versuchen, eine Vorhersage zu treffen, wo sich dieses Fahrzeug befinden wird. Nehmen wir mal ein autonomes Unterwasserfahrzeug zum Beispiel, was eine Mission vorhat und eine Fläche kartieren soll oder ein Kabel abtauchen soll, dann gibt man diesem Fahrzeug eine Mission mit und lässt es dann tauchen. Und das Fahrzeug misst so ein bisschen seine Position, misst die Wassertiefe, misst vielleicht den Salzgehalt und auch die Strömung, was es so relativ zu sich misst und trifft auf Basis dieser Messdaten auch Entscheidungen zur Mission. Und es kennt ja auch dann seinen eigenen Batteriezustand und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass ich dann am Ende nicht weiß, wo das Fahrzeug irgendwann mal auftauchen wird, weil es ja beeinflusst wird durch Strömung und so weiter. Ich kann also nicht sagen, wo das Fahrzeug ist und ob es eventuell mit einem anderen Fahrzeug in Konflikt gerät. Daher wollen wir am DOL, sind wir gerade dabei, ein Modell, ein Echtzeitmodell zu entwickeln des Seegebietes, Digital Ocean Lab. Das heißt, das ist eine Computersimulation, die auf Basis von Messdaten, die wir draußen erheben, die in Echtzeit in das Modell eingehen, eine Vorhersage von Strömung, Wellen in diesem Seegebiet macht, das wir auch sehr gut kartiert haben mit unseren Technologien, so dass man dann in dieses Modell ein autonomes Fahrzeug einsetzen kann, das aus dem Modell seine Sensordaten erhält und sich genauso verhält wie das echte Fahrzeug, so dass ich ab dem Abtauchzeitpunkt des Fahrzeuges in etwa sagen kann, wo es sich in Zukunft befinden wird und mit einem Fehlerradius natürlich, der mit der Zeit größer wird. Und jetzt kommt meine autonome Betonung wieder dazu. Ich kann dann also diesem Fahrzeug auch noch eine Position geben über IS, indem ich von außen ein IS-Signal draufsetze.
Super, total spannend. Jetzt haben wir so viele Aspekte dieses Digital Ocean Labs besprochen, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten oder die verschiedenen Testfelder, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, das Alleinstellungsmerkmal Digital Ocean Lab. Wie weit ist denn das Ganze eigentlich jetzt? Ist es schon fertig? Kann schon getestet werden oder sind Sie immer noch in der Entwicklungsphase?
Ja, die Frage kann ich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn so ein Labor wie das DOL, das ist ja niemals fertig, sondern das wird immer weiterentwickelt. Wir haben jetzt im Augenblick einen Stand, so dass wir Experimente machen können, dass wir mit Partnern, mit Kunden anfangen können, Projekte durchzuführen und das auch schon tun. Aber es wird natürlich niemals fertig sein. Auch in 100 Jahren werden sich die Bedarfe, die Anforderungen einfach weiterentwickelt haben. Die Meerestechnik entwickelt sich ja auch weiter, so dass auch der Forschungsbedarf sich ändert und wieder neue Infrastruktur vielleicht installiert werden muss, alte Infrastruktur abgebaut werden muss, neue Testeinrichtungen installiert werden, so dass es also niemals fertig ist, sondern dass wir einfach irgendwann einen Stand erreicht haben wie jetzt, dass wir sagen können, wir sind einsatzklar. Und für neue Szenarien sind wir immer offen und werden auch neue Szenarien noch installieren.
Für wen ist es denn gedacht? Wer kann sich einbuchen bei Ihnen und wer kann es sich auch leisten, sich bei Ihnen einzubuchen?
Also leisten kann sich das jeder, das sage ich jetzt einfach mal so. Einbuchen kann sich auch jeder. Also wir richten uns natürlich ganz stark an Wirtschaftsunternehmen, die im Bereich maritimer Forschungstechnik, maritimer Unterwassertechnik arbeiten, Produkte anbieten, dass die ihre Techniken hier erproben können, aber auch an Forschungsinstitute, die hier neue Messtechniken, aber auch Prozesse untersuchen können. Also letztendlich Industrieunternehmen. Man darf auch nicht vergessen, natürlich, Fraunhofer arbeitet natürlich auch gerne mit der Bundeswehr zusammen. Also insofern sind wir da sehr, sehr offen für Partnerschaften.
Was ist der Vorteil? Warum soll ich mich ins Digital Ocean Lab einbuchen? Was habe ich dann, was ich vorher nicht hatte?
Das Schöne am DOL bei uns ist, dass es schnell geht, dass es unkompliziert geht, dass es schnell erreichbar ist. Wir können von Rostock relativ schnell rausfahren zu unserem Seegebiet. Man fährt da ungefähr 2 Stunden. Wenn man von Rostock fährt, wenn man von Warnemünde fährt, ist es 1 Stunde. Wir müssen natürlich einen Seekanal dadurch. Das geht sehr schnell, sehr unkompliziert. Die Genehmigungen, die haben wir inne hier. Und wenn wir neue Technologien untersuchen wollen, dann kennen wir diesen Genehmigungsweg schon. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden hier vor Ort. Und das heißt, jemand, der eine neue Methode, eine neue Technologie untersuchen möchte, der braucht jetzt nicht überlegen, Mensch, wie kriege ich das genehmigt? Woher kriege ich ein Schiff? Wann kann ich das machen? Wo kann ich das machen? Gibt es irgendwo ein Seegebiet, wo ich das testen kann? Sondern die Frage hat sich relativ vereinfacht jetzt. Man kommt zu uns und wir kümmern uns um alles. Also am Ende ist es so ein ja, wie sagt man, One-Stop-Shop, wo man vorbeikommt und wir kümmern uns um alles.
Sie haben alles dafür vorbereitet, um neue Technologien zu testen und bieten ein Komplettpaket an im Grunde.
Das ist unser Ziel. Ne? Gerade hier in Deutschland ist alles sehr, sehr stark reglementiert, was aber ein Vorteil ist. Das wird ganz gerne mal als Nachteil ausgelegt, aber aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist das sogar ein Vorteil. Denn wenn eine Technologie hier bei uns behördliche Akzeptanz findet, dann kann man davon ausgehen, dass es fast überall auf der Welt möglich sein wird. Denn stärker als bei uns ist es wohl nirgendwo reglementiert. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein großer Vorteil. Und wir können, wie gesagt, zu jeder Technologie, die hier entwickelt wird, immer gleich auch die Umweltdaten liefern, sodass der Einfluss auf die Umwelt mit betrachtet wird. Insbesondere, weil wir ein sehr, sehr lang zurückreichendes Monitoring dieses Seegebietes schon haben.
Nun ist ja das Digital Ocean Lab nicht nur das Digital Ocean Lab in Rostock, sondern es ist Bestandteil des Ocean Technology Campus. Können Sie das da nochmal einordnen, den Stellenwert des DOL?
Ja, man muss mal so rein von der Historie auch mal sehen, dass DOL, das Digital Ocean Lab, war zuerst da. Das gibt es nämlich schon eine ganze Zeit. Das hieß früher Rifnienhagen. Und man hatte sich damals schon überlegt, Mensch, wie kann man denn dieses Rifnienhagen, was für die Fischereiforschung installiert wurde, nachnutzen, um es nicht abbauen zu müssen am Ende. Ne? Man muss es ja sonst zurückbauen. Und da kam sehr, sehr schnell die Idee der Universität Rostock und auch von Fraunhofer auf, dass man hier ein Testfeld schaffen könnte, was für Unterwassertechnologien geeignet ist. Und damit hat sich dann irgendwann ergeben, dass man sagt, Mensch, dann lasst uns doch diesen ganzen Bereich um das DOL, das heißt auch an Land, die Infrastruktur mit den Forschungsinstituten, auch mit einem Campus-ähnlichen Konstrukt, mit Unternehmen vor Ort, mit dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung, mit der Universität Rostock, mit dem Forschungsverbund MV, aber auch mit den Firmen wie Baltic Taucher oder mit der Krebsgruppe weiterzuentwickeln, um nicht nur dieses Testgebiet zu haben, sondern um da auch wieder einen Mehrwert rauszuschaffen, um es in einen Kontext zu setzen, so dass es auch für alle interessant und anwendbar wird.
Ja, das Gesamtpaket macht es, ne? Und Sie sind der Leiter des DOL und sind ganz in der Nähe aufgewachsen, in Kühlungsborn. Hatten Sie schon immer diese Leidenschaft fürs Meer?
Als ich 6 war, habe ich angefangen zu segeln. Seitdem segel ich auch. Und irgendwann habe ich beim Segeln festgestellt, Mensch, da hat ja mal einer so eine gelbe Plattform mitten in meinen Segelweg gebastelt.
Und nein, Sie sind da schon immer gesegelt.
Ich bin da schon immer auch durchgesegelt und das fanden die Wissenschaftler damals schon nicht lustig. Finde ich auch heute auch nicht lustig, wenn die Wassersportler da durchfahren, aber man kann ja die Wassersportler nicht dran hindern. Also ich bin in Kühlungsborn aufgewachsen, bin Wassersportler schon immer gewesen durch und durch und freue mich total, dass ich jetzt also meine Leidenschaft, das Segeln mit meiner Arbeit, also mit der Meerestechnik, mit der Strömungsmechanik zusammenbringen kann und dann auch in dem Seegebiet, wo ich schon immer gesegelt bin auch. Ganz tolle Sache.
Haben wir noch was vergessen?
Wir haben bestimmt ganz viel vergessen, aber ich denke mal, am einfachsten ist es, wenn man vorbeikommt, sich das anschaut, uns besuchen kommt. Jeder, der kommt, den bringen wir auch gerne raus zum Riff mal.
Echt, das kann man machen, einfach bei Ihnen vorbeikommen und gucken.
Ja, also für Touristen machen wir das jetzt nicht unbedingt, aber für jemanden, der ernsthaftes wissenschaftliches Interesse hat, da freuen wir uns wirklich darüber, wenn jemand kommt und auch mal auf dem Boot mitfahren möchte, mal mit rausfahren möchte, dann zeigen wir gerne unsere Plattform und das, was man über Wasser so sieht, machen wir gerne.
Super, klasse. Herr Menzel, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Dr. Peter Menzel vom Fraunhofer IGD unterhalten, dem Leiter des Digital Ocean Lab in Rostock-Nienhagen. In 2 Wochen gibt's schon die nächste Podcast-Folge. Es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren. Und ich würde mich über eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen. Bis bald! Das war Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.